Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther. Heute spreche ich mit Kendra, die viele von euch wahrscheinlich schon kennen. 2018 bekam sie die Diagnose Brustkrebs, was für sie wie ein Weckruf war. Wie eine Aufforderung, sich das eigene Leben genauer anzuschauen, die Vergangenheit loszulassen. Seit dem ersten Tag teilte sie ihre Diagnose und alles, was danach kam, auf Social Media und hat so das eigene Schicksal mit ihren Followern verarbeitet, ist immer noch sehr aktiv in der Aufklärungsarbeit zum Thema Krebs und betreibt sehr erfolgreich den Mutmacher-Podcast Krebs als zweite Chance. Auf ihrem Weg zur Heilung hatte Kendra eine Seelenwegbegleiterin, die ihr geholfen hat, den Krebs anzunehmen und genau hinzusehen, warum er da war. Was die Diagnose mit ihr gemacht hat und wie Kendra den Weg zurück in das Leben gefunden hat, das erzählt sie im folgenden Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebe selbstvoll. Heute spreche ich mit dir, liebe Kendra, darüber, was dir alles so in deinem Leben bisher passiert ist und vor allem auch, was du bezogen auf das Thema Frauen und Krebs alles aufgebaut hast, beruflich machst. Das weiß ich allerdings gar nicht, ob du das tatsächlich beruflich machst. Ich weiß nur, dass du einen sehr erfolgreichen Podcast hast, der schon ganz, ganz viele Folgen hat. Und lass uns doch gerne direkt mal dort einsteigen. Wie bist du denn darauf gekommen, einen Podcast für Frauen, die an Krebs erkrankt sind, zu machen?
Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörer da draußen. Schön, dass ich heute dabei sein darf, liebe Franziska, und dass ich ein bisschen erzählen darf und euch auf meine Reise mitnehme. wie bin ich darauf gekommen, einen Podcast zu starten? Das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich mich vor 5 Jahren angefangen habe, mit dem Thema Spiritualität und Krebs zu beschäftigen, unter anderem. Und für mich war ein Podcast gar kein Begriff. Also ich habe vor 5 Jahren noch überhaupt keine Podcasts gehört. Und ich habe dann aber die Laura Marlina Seiler kennengelernt, beziehungsweise ihren Podcast Happy Holy Confident, ist bestimmt für einige auch ein Begriff.
Den habe ich auch schon, ganz viele Folgen von gehört.
Ja, genau. Und ich hatte ja ganz, ganz viel Zeit, weil ich war ja mitten in meiner Chemotherapie. Und hatte gedacht, ach, das ist ja echt cool, dass ich jetzt auch so einen Podcast habe und habe diesen Podcast gehört und bin da wirklich süchtig nach geworden. Also ich habe wirklich jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich mir angehört habe, und ich habe gemerkt, dass mir das unheimlich gut getan hat. Und dadurch, dass ich damals schon anderen Mut ausgesprochen habe und dass ich andere Menschen mitgenommen habe auf meine Reise und wirklich alles geteilt habe, ob es die schönen Momente waren, ob es die traurigen Momente waren, ob es die unschönen Momente waren. Also ich habe wirklich von Anfang an versucht, ohne Filter zu arbeiten, auch mal wirklich mit nicht so einem schönen Ausblick, hätte ich beinahe gesagt, die Augen verquollen und so kleine Mini-Stöpseln an Haaren oder was auch immer. Ich wollte sehr authentisch wirken und diese Fassade eben nicht aufrechterhalten, aber eben so zeigen, wie ich auch wirklich bin. Und dieser Podcast hat mir unheimlich gut getan, und ich habe damals schon wirklich gesucht nach Podcasts mit Krebs und habe gedacht, es gibt ja schon einige Krebs-Podcasts, aber irgendwie irgendwas fehlt da. Und da war aber der Podcast noch gar nicht in aller Munde, und es ist ganz, ganz witzig, weil wir schreiben heute das Datum 1.8.2023, und ich hatte vor 5 Jahren war ich in diesem Programm drinne von der Laura Marlina Seiler, die ich dann eben auch kennengelernt habe, später auch persönlich, und habe mich dazu entschieden. Es gab so eine Art bei ihr in ihrem Programm, unter anderem in ihrem Monatsprogramm, dem Higher Self Home, gab es so eine Aufgabe. Und zwar ging es darum, dass man etwas machen muss, was man sich vorher noch nie getraut hat. Und da ging es darum, man sollte sich zeigen. Und ich hatte schon vorher immer im Kopf, irgendwie möchte ich ja gerne, dass man mehr erfährt und dass ich den Zuhörern mehr erzählen kann. Und darauf ist dann eben entstanden ein YouTube-Channel. Und ich habe dann angefangen, die Menschen mitzunehmen auf eine Reise, wie ich den Krebs gesehen habe, also in die ersten Chemotherapien mitgenommen. Und ich habe meinen ganzen Mut zusammengefasst und habe wirklich diesen Channel eröffnet, diesen YouTube-Channel. Also es gibt auch noch diese Videos. Und da ist dann 2019 schon diese Vision in irgendeiner Art und Weise entstanden, dass ich auch gerne einen Podcast machen möchte. Da ich aber noch mitten in der Therapie war, ging es noch gar nicht so körperlich und seelisch mir so gut, dass ich gesagt habe, hey komm, ich mache jetzt einen eigenen Podcast. Aber die Stimme war da, weil ich wurde dann relativ früh, schon 2018, als ich meine Geschichte so ein bisschen erzählt habe und veröffentlicht habe, von einigen Leuten im Podcast eingeladen. Und das fand ich schon sehr, sehr toll, dass ich, dass man meine Geschichte hören möchte. Das hat mich sehr berührt und desto öfters ich eingeladen wurde, desto sicherer wurde ich natürlich auch selber vom Sprechen her. Und 2020 habe ich mir das dann in den Kopf gesetzt, beziehungsweise Ende 2019 war es mein großer Wunsch, bei der Laura Marlina Seiler einmal im Podcast zu erscheinen. Und ich hatte das große Glück, dass sie gerade live war und dass dort eben ja dieser Klickmoment war, wo ich drauf gedrückt habe, Video teilen und ich war auf einmal in ihrem Live drinne und habe das erst gar nicht gecheckt und auf einmal sagte sie, hallo Kendra, wie schön, dass wir dich jetzt auch mal persönlich sehen und ich so, hä, bin ich jetzt live bei dir?
Oder wow. Wie?
Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ja, und dann haben wir uns erst ganz toll unterhalten und dann hat sie mir wirklich die Frage gestellt, Kendra, hast du noch irgendwas? Gibt es etwas auf dem Herzen, was du gerne wissen möchtest, was ich für dich tun kann? Und dann habe ich wirklich allen meinen Mut zusammengenommen und habe zu ihr gesagt, Laura, ich wäre so gerne in deinem Podcast. Ich würde so gerne meine Geschichte dir erzählen und den Menschen mitgeben. Und ja, daraus ist Wirklichkeit geworden und die Folge ist dann im Januar aufgenommen, wurde im März dann veröffentlicht. Und da war für mich klar, als diese Folge rauskam, was dahinter dann entstanden ist. Das ist so unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich gebraucht habe, diese Nachrichten alle zu beantworten, weil mir das ganz wichtig war, jede einzelne Nachricht wirklich zu beantworten. Die Menschen waren so berührt von meiner Geschichte. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar, jetzt geht's los. Jetzt mache ich meinen eigenen Podcast. Und dann ist der Podcast Krebs als zweite Chance im Mai 2021 dann. Ja, da war es dann soweit.
Genau. Wow, das sind ja auch schon über 2 Jahre. Krass.
Ja, genau.
Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Du hast 2018 angefangen, deine eigenen Erfahrungen zu teilen.
Ja.
Ich selbst, also um mal einen ganz kurzen Exkurs hier zu mir zu machen und zu dem Werdegang von Schön und Stark. Ich habe 2015 die erste Kundin fotografiert, ohne Haare, die gerade mitten in der Chemotherapie gesteckt hat. Und ich habe danach das Bild veröffentlicht und ehrlich gesagt, es hat sich niemand dafür interessiert.
Oh krass, okay.
Es war auch für mich total krass, weil ich dachte, ich habe sie fotografiert und ich wusste in dem Moment, dass es das ist, was ich beruflich machen möchte. Das ist meine Aufgabe als Fotografin, Frauen zu fotografieren, die an Krebs erkrankt sind, um denen dabei zu helfen, sich selbst besser annehmen zu können und mitsamt den ganzen Veränderungen und so weiter. Und das war wie so ein Schlag ins Gesicht, als wirklich ich darauf also nicht mal irgendwelche negativen Reaktionen gekriegt habe, sondern gar keine.
Das ist krass.
Und ich dachte, ja, okay, gut, dann sind die Menschen vielleicht noch nicht so weit, dass sie sich sowas anschauen. Ich meine, dass man kleine Katzenbabys süß findet, ist ja auch was ganz anderes, als sowas zu fotografieren, was jetzt vielleicht die Schattenseiten des Lebens sind, ja?
Ja.
Und ich habe ja 2018 einen neuen Anlauf gestartet. Und wir haben ja auch mit dem Projekt Schön und Stark, da hatten wir das erste größere Shooting im September 2018, also das gleiche Jahr wie ja auch bei dir, als du deine Geschichte so öffentlich gemacht hast. Wann hat das dann angefangen? Also du selbst bist an Brustkrebs erkrankt, ist das richtig?
Ja, Genau. Mhm.
Wann hast du denn gemerkt, dass mit deinem Körper was nicht stimmt oder wie fing denn das alles an?
Mhm. Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Und zwar war es so, dass ich im Mai 2018 schon mal was ertastet habe auf der rechten Seite, wo ich genau wusste, das gehört da nicht hin. Aber ich war damals die größte Verdrängungskünstlerin und habe immer alles schön in die Schublade gesteckt und einfach, da denke ich jetzt nicht drüber nach. Da habe ich jetzt keine Lust, drüber nachzudenken. Und dementsprechend habe ich das dann auch wieder fallen lassen und dann stand ich dann aber wirklich unter der Dusche einen Monat später, das war im Juni und habe dann ja wieder was gefühlt und es ist dann natürlich auch größer geworden und ich wusste sofort, dass es Brustkrebs ist, aber habe mich versucht selber zu beruhigen und habe immer nur gesagt, ach nee, das ist ja nichts, aber ich habe geweint ohne Ende, weil meine Mutter ist selber gestorben an Brustkrebs, als ich 17 Jahre alt war.
Um Gottes Willen.
Ja, und ich habe alles miterleben müssen damals. Also damals gab es zu dem Zeitpunkt nur eine Chemotherapie. Ich habe halt auch erlebt, wie sie sich übergeben hat, wie die Haare ausgefallen sind, wie die Brust ihr abgenommen wurde, wie der Krebs zurückgekommen ist und wie es nachher dann eben Knochenmetastasen gab und der ganze Körper zerfressen war, wie sie dann eben unter Morphium beruhigt wurde, damit die Schmerzen nicht so stark waren. Und dieses Trauma, was die ganze Familie hatte und was ich eben als Nesthäkchen auch mitgenommen habe, ja, hat mich dann wirklich 2018 selber getroffen, nämlich, dass ich auch die Diagnose Brustkrebs bekam.
Wie alt warst du damals?
37 Jahre alt war ich.
Oh, um Gottes Willen.
Ja.
Und dann hast du, also ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Trauma, gerade, ich meine, mit 17, ja, da ist man ja, da sucht man sich ja selber irgendwie noch, ne? Total mitnimmt, ist ja logisch, die eigene Mutter.
Mhm.
War das so, dass als du dann den Knoten ertastet hast bei dir selbst, dass das alles wieder hochgekommen ist und du dachtest, da bricht jetzt gerade irgendwie der Boden unter dir weg?
Ja, am Anfang schon. Also als ich dann auch die Diagnose wirklich schriftlich bekommen habe, beziehungsweise auch von der Ärztin, da möchte ich aber gerne einmal kurz einen Einblick gewähren. Und zwar hatte ich relativ schnell einen Termin bei der Mammographie und als die Ärztin da reinkam, das war wie so ein Déjà-vu, denn sie sah sehr, sehr meiner Mama ähnlich. Sie hatte auch kurzes, graues Haar, ja, und sie hatte eine weiße Perlenkette um, die meine Mutter auch trug und diese Wärme, die sie ausgestrahlt hat, hat mich unheimlich an meine Mama erinnert und da wusste ich eigentlich schon, dass ich getragen werde. Ich wusste nicht von wem und gar nichts und ich wusste aber schon zu dem Zeitpunkt, als die Ärztin dann gesagt hat, Frau Ziefka, ich muss Ihnen leider mitteilen, es ist Brustkrebs, er ist bösartig, er ist sehr schnell wachsend und wir müssen sofort was tun. Da wusste ich, dass ich begleitet werde von ihr. Also innerlich wusste ich es. Ich konnte nur noch nicht so richtig damit umgehen. Und als ich dann meinem Vater das erzählt habe, da hat er mich sofort aufgefangen, denn er hat sofort zu mir gesagt, Kendra, das mit Mama ist fast 20 Jahre her und die Medizin ist heutzutage so weit und wir schaffen das gemeinsam. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Mut dann eben auch. Und diesen Satz dann, wir schaffen das gemeinsam, habe ich von nicht nur von der Familie gehört, sondern auch von meinem eigenen Arzt, nämlich von meinem Onkologen. Wir gehen gemeinsam durch diese Zeit, alles wird gut. Und ich habe mich sehr an diesen Glauben festgehalten. Ich hatte ja auch damals eine Seelenwegbegleitung. Für mich war sie eine Art, also viele haben ja eine Psycho-Onkologin oder gehen dann eben dorthin, um sich dann eben auch begleiten zu lassen. Und für mich war meine Seelenwegbegleitung meine Begleitung, meine spirituelle Begleitung, die mich eben an die Hand genommen hat und die am Anfang erst Mutterersatz auch für mich war, was sie aber sehr schnell klargestellt hat, dass sie das nicht ist Und dann eben aus ihr dann eben einer meiner treuesten Gefährtinnen bis heute geworden ist und sie auch der Wendepunkt in meinem Leben war, nämlich in meinem Chaos aufzuräumen, mein Lügengerüst, was ich eben fast 20 Jahre mit mir rumgeschleppt habe, dieses Trauma eben aufzuarbeiten und aus dieser Krise oder nicht Krise, aber eben aus diesem Schicksalsschlag, nämlich dem Krebs, dann eben eine zweite Chance zu geben und letztendlich dann eben den Weg gemeinsam mit ihr zu gehen. Und da bin ich bis heute so unglaublich dankbar, weil ich weiß hundertprozentig, wenn ich sie nicht gehabt hätte, zusammen mit der Schulmedizin und diesem spirituellen Wissen, dann wäre ich heute nicht mehr hier.
Wie bist du denn dazu gekommen, zu deiner Seelenbegleiterin? Also wie hast du sie gefunden?
Sie war damals eine Kundin von mir. Ich habe ja Network Marketing gemacht und sie war auch selber im Network Marketing. Und ich bin damals, ich kann dir bis heute nicht sagen, wer das war, aber als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich Brustkrebs habe, wusste ich, ich muss das sofort mit der ganzen Welt teilen. Und ich hatte damals schon ein größeres Netzwerk auf Facebook, nicht auf Instagram. Und ich habe wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich habe geweint ohne Ende, aber ich bin live gegangen. Nicht, weil ich irgendwelche Publicity wollte, sondern ich bin live gegangen, weil ich keinen hatte, der mir Fragen beantworten konnte. Meine Mama ist gestorben, meine Tante ist noch ein paar Jahre später auch an Brustkrebs gestorben. Und ich hatte niemanden, den ich fragen konnte und ich hatte tausende Fragen und ich war einfach da draußen ganz alleine und ich habe mir gedacht, nein, das geht nicht. Ich möchte gerne Fragen beantwortet haben, aber vor allem, und das habe ich von der ersten Sekunde, als ich die Diagnose bekommen habe, gemacht, ich wollte andere Frauen wirklich sagen, wie wichtig es ist, mit seinem eigenen Körper umzugehen, wie wichtig die Achtsamkeit vor allem ist, wie wichtig es ist, auch sich selber abzutasten und sich dieses zu ermöglichen, dass man eben mit sich selber umgeht und dass man eben auch, wie soll ich das sagen, dass man behutsam mit sich ist und dass man sich trauen darf, dann eben auch die Brüste abzutasten, unter der Dusche zu sein dann auch. Und ich wollte einfach sagen, wie wichtig es ist, zur Vorsorge zu gehen, wie wichtig es ist, zur Früherkennung zu gehen. Und das war mir ein Riesenbedürfnis, neben diesem großen Thema aber auch nicht alleine zu sein und irgendwelche Antworten da draußen zu finden. Und daraufhin hat sich die liebe Cornelia bei mir gemeldet, die Cornelia Mönnig, und hat zu mir gesagt, nachdem sie tagelang gehadert hat, weil sie diesen Impuls auch bekommen hat, dass sie mir helfen kann in irgendeiner Art und Weise, nicht weil sie selber betroffen ist, aber sie ist auch Krankenschwester gewesen und kannte viele, die eben auch Brustkrebs hatten unter anderem, sondern weil ihre innere Stimme ihr das gesagt hat, dass sie mich anrufen soll beziehungsweise mich kontaktieren soll. Keiner wusste, was danach geschieht. Und als sie mir geschrieben hat und gesagt hat, Kendra, es kann sein, dass ich dir vielleicht helfen kann, und hat sie aber auch sofort klargestellt, sie kann nicht sagen, wo dieser Weg hingeht. Sie kann nicht sagen, ob ich das überlebe. Sie kann nicht sagen, wie es weitergeht. Es ist einfach nur wichtig, dass ich Ja zu dieser Entscheidung sage. Und was letztendlich dahinter steht, das würden wir dann eben gemeinsam erleben.
Wow. Also ja. Hattet ihr beide sofort diese Verbindung?
Ja, ja.
Das ist total schön.
Ja.
Ich finde das auch ganz wichtig, dass du für dich sowieso diesen Weg gewählt hast, dass du damit nach draußen gehst, weil ich habe immer noch, und ich meine, es hat sich ja alles weiterentwickelt, das ist 5 Jahre her. Mhm. Und trotzdem habe ich im Studio immer noch ganz viele Frauen, die denken, dass sie allein damit sind, gerade Jüngere.
Okay.
Das ist total krass, ja. Weil das, man muss es sich erstmal trauen, damit rauszugehen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich das getraut hat, dann findet man auch ganz viele.
Ja.
Die was Ähnliches erlebt haben. Und ich sehe das ja auch bei unseren Veranstaltungen, dass das gar nicht so ist, wenn Frauen mit Krebs aufeinandertreffen, dass das deprimierend ist oder so, sondern im Gegenteil, das ist total lebensbejahend.
Ja, ja.
Wie ging das weiter mit dir und deiner Erkrankung?
Ja, also bei mir war es so, dass ich wirklich die Menschen mitgenommen habe und dass ich so eine Art Krebstagebuch hatte. Von dem Tag an, wo ich die Diagnose bekommen habe, habe ich die Menschen wirklich mitgenommen und komplett auch durch meine ganze Therapiezeit. Und ich habe dann angefangen im September auf Instagram dann unter anderem auch ein bisschen mehr Stories zu machen und habe da mir auch andere Menschen gesucht oder andere Frauen. Ich habe auf Facebook einige gefunden, die mir wirklich eine ganz liebe Krankenschwester, die liebe Dani, die mir all meine Fragen beantwortet hat, weil sie genau diesen Weg gegangen ist. Und ich war erstaunt, wie viele Menschen, die ich auch in meiner Freundesliste hatte, wo ich vorher aber gar nicht wusste, dass sie auch schon Krebs hatten, dass sie sich bei mir gemeldet haben. Und das war eben ganz, ganz wichtig, das zu erfahren. Und als ich dann aber Instagram entdeckt habe und gesehen habe, hey, da ist ja jemand, da habe ich dann auch meine Mutmacherin der ersten Stunde so gefunden, so sage ich es immer zu ihr, das ist die liebe Paula. Und viele kennen sie sicherlich auch von Zwei Frauen, Zwei Brüste und Paulina Paulette. Und sie hat ganz echt ihre Videos gezeigt. Sie hat ganz echt ihre Glatze in den Spiegel gehalten und die Menschen mitgenommen. Und da habe ich nur gedacht, wow, das ist genau das, was wir Menschen brauchen. Ja. Und dieses Authentische eben, sich so zu zeigen, wie man ist, so zerbrechlich zu zeigen, wie man ist. Und aber wie wichtig das ist, auch nicht alleine zu sein. Und das hat mir unglaublich gut getan. Und dann habe ich eben ja auch meinen Mut zusammengefasst und habe dann angefangen, auch auf Instagram dann eben mein Krebstagebuch zu öffnen und habe die Menschen mitgenommen, weil für mich ist es ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich neben meiner Seelenwegbegleitung und neben meiner Familie natürlich auch die Menschen immer gebeten habe, wenn ich in eine Chemotherapie reingegangen bin, dass sie doch bitte an mich denken und dass sie mir doch positive Energie schicken. Und das hat so viel gebracht. Man glaubt gar nicht, wie viel das in einem auslöst, wenn die Menschen an dich denken, wenn du gerade in einer Chemotherapie bist oder wenn du gerade eine Operation hast oder so. Diese Gedanken, diese Energie, das spürt man so sehr, dieses Positive dann unter anderem, dass man nicht alleine ist, dass man es schafft. Das ist so ein riesengroßer Anker.
Wow. Voll schön, krieg voll die Gänsehaut. Aber das sagt man ja auch, wenn man irgendwie in Kirchen geht, ne? Wo viele Menschen zusammenkommen, dass das so eine besondere Energie ist.
Ja. Ich finde auch auf jeder Veranstaltung, da wirst du mir bestimmt auch zusprechen, gerade wenn ihr jetzt so ein wunderschönes Fotoshooting habt, diese Energie, die man an diesem Tag mitnimmt oder an dem Wochenende mitnimmt, die klingt so viele Wochen auch noch nach. Oder wenn es einem dann nicht so gut geht, dann kann man immer wieder sich an diesen Zeitpunkt zurückerinnern und dann hat man schon wieder positive Gedanken unter anderem.
Auf auch. Jeden Fall. Ja, gerade auch, wenn man ja Bilder danach hat, ne? Ja. Wenn man sich die Bilder wieder anschaut. Mhm. Mhm. Du hattest, um nochmal wieder zu dir zurückzukommen, du hattest also diesen Knoten selbst ertastet. Ja. Du warst beim Arzt.
Ja.
Du hast eine Chemotherapie bekommen. Wie hat sich denn dein Körper verändert während der ganzen Zeit?
Ich muss dazu sagen, dass ich ja bevor ich in die Chemotherapie reingegangen bin, also heute weiß ich das, dass ich ja sehr gesund mich ernährt habe. Ich habe sehr viel Sport gemacht und mein Körper war gestärkt. Ich habe eine sehr hochwertige Nahrungsergänzung auch genommen und ich bin mit einem Top-Körper in die Chemotherapien reingegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch viel damit zu tun hat, dadurch, dass ich so fit war, mein Körper so fit war, habe ich sehr gut diese Chemos vertragen und hatte kaum Nebenwirkungen. Und ich habe nicht zugenommen, ich habe eher ein wenig abgenommen, also desto mehr Chemotherapien es gab, also man hat wirklich gesehen, so am Ende des Jahres, also ich habe angefangen im Juli mit den Chemotherapien und ich hatte Mitte Dezember die letzten Chemotherapien, bevor ich dann 2 Wochen Urlaub hatte und die Operation dann gemacht wurde, die brusterhaltende Operation, war ich sehr dünn. Und das musste ich 2019 erstmal wieder aufarbeiten. Dadurch, dass dann 2019 dann die Antihormontherapie angefangen hat, musste ich mich erstmal mit meinem Selbstbild zurechtfinden, möchte aber gerne dazu sagen, dass ich diese Frau im Spiegel, wie ich ja auch von ganz vielen Frauen kenne, die sich gar nicht selber erkennen im Spiegel und wissen gar nicht, ey, wer guckt mich denn da jetzt heute an, so nach dem Motto. Das hatte ich nicht. Bei mir war es andersherum. Als ich meine Haare damals verloren habe, haben wir das mit einem Ritual verabschiedet, mit einem sehr, sehr schönen Ritual. Und die Cornelia, meine Seelenwegbegleitung, hat mir erklärt, dass in den Haaren ganz viele traurige Erinnerungen stecken, dass in den Haaren ganz viele Krankheiten unter anderem drin stecken und dass ich die jetzt verlasse, also dass ich sie jetzt loslassen kann und diese Emotionen auch loslassen kann in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß noch, als dann die Haare ausgefallen sind und ich dann die Perücke ausgesucht habe mit meiner Friseurin, meine Friseurin mir die Haare dann eben abrasiert hat. Ich war ganz alleine mit ihr, ich wollte nicht, dass irgendjemand dabei ist, ich wollte nur, dass sie dabei ist. Und dieser Moment, zum ersten Mal in den Spiegel zu blicken, alleine und im Badezimmer zu stehen und mich zu sehen. Ich habe wirklich eine wunderschöne Frau gesehen und konnte wirklich tief, ganz tief in meine Seele blicken. Und das war der Moment, das verstehen viele nicht, aber für mich war es der Moment, wo ich mich das erste Mal akzeptiert habe. Ich möchte gerne kurz was dazu sagen. Ich habe halt auch eine krasse Geschichte. Ich werfe das nur einmal kurz ein. Jeder, der mehr erfahren möchte, kann sehr gerne auch verschiedene Podcasts hören oder die erste Folge bei mir. Da gehe ich darauf ein. Ich hatte 1999, als ich wusste, dass meine Mutter stirbt, in einem Traum habe ich es gesehen, habe ich mir versucht, das Leben zu nehmen. Und ich habe das Ganze aussehen lassen wie ein Unfall. Und ich habe mich auf eine Straße gelegt und wurde von einem Auto überrollt. Und dieses Nahtoderlebnis habe ich fast 20 Jahre mit mir rumgeschleppt und keiner wusste es. Also weder mein Vater noch irgendjemand sonst wusste es. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Ich wusste, dass meine Mutter sterben wird und meine Mutter war alles für mich. Ich hatte ein etwas kühleres Verhältnis zu meinem Vater. Und ich wollte nicht mehr leben. Und für mich war klar, wenn Mama geht, gehe ich auch. Da möchte ich nicht mehr hier bleiben. Und dieses kindliche Verhalten, was ich damals an den Tag gelegt habe, mit dieser großen Trauer, mit dieser großen Alleinsein. Also ich habe mich sehr allein gefühlt. Und das war eine sehr, sehr traurige Zeit, eine sehr, sehr schlimme Zeit, denn ich habe diesen Unfall letztendlich, Suizid, überlebt, schwer verletzt. Und hatte von dort an dann ungefähr über, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber über 20 Narben bis heute auf dem linken Bein, wo ich jeden Tag mit leben muss. Die sichtbar sind, die bis heute auch sichtbar sind, weil ich eben vom Oberschenkel abwärts, also von der Hüfte an bis zum Fuß, alles, was man sich links brechen kann, gebrochen war. Und auf der rechten Seite hatte ich den Reifenabdruck. Also bis heute habe ich diese Narben, die ich trage, von diesem damaligen Tag, den ich als zweiten Geburtstag heutzutage feiere, habe ich bei mir. Und deswegen war dieser Moment, als ich dann im Spiegel gestanden habe und mich angeschaut habe mit dieser Glatze und mit diesen Narben, die ich ja vorher schon irgendwie ertragen musste und ich es dann immer versucht habe, mit einem Top-Körper irgendwie auszugleichen, habe ich das erste Mal mich wirklich selber akzeptiert und selber gesehen, hey, das ist eine wunderschöne Frau, die dich da anschaut. Und als ich dann operiert worden bin, und ich habe zwei unterschiedliche Brüste, ich wurde brusterhaltend operiert und ich liebe jede einzelne Narbe an mir. Und ich habe auch diese Momente, wo ich wirklich denke, so, okay, möchtest du dir das noch angleichen? Mein Frauenarzt sagt auch immer, es ist überhaupt kein Problem. Wir können das immer noch sehr, sehr gerne angleichen. Aber für mich ist das okay. Ich liebe mich genauso, wie ich bin. Mein Partner liebt mich so, wie ich bin. Und es ist absolut okay. Und ich möchte nicht diese Tortur erleben, nochmal eine Vollnarkose zu bekommen, dann eben die Brüste machen zu lassen, dann Eigenfett dann irgendwie zu nehmen, weil ich nicht Silikon in meine Brüste haben möchte und dann wieder eine riesengroße Narbe hätte, über den ganzen Bauch verteilt, wie es ja auch viele Frauen haben. Und ich habe gelernt, mich mit diesem Körper, wie ich ihn habe, auch wenn da jetzt einige Kilos mehr zugekommen sind, ihn zu akzeptieren und ihn zu lieben, ebenso wie ich bin.
Ja. Genau. Das heißt, du hast also damals, als du die Haare abrasiert bekommen hast von deiner Friseurin und du standest vorm Spiegel, hast du auch dich so gefühlt, als hättest du Ballast losgelassen?
Ja. Richtig. Also man kann wirklich so sagen, deswegen sagt man das auch so, das ist auch so krass. Ich wusste nie, was der Name Kendra bedeutet. Ich habe mich immer gefragt, warum habe ich eigentlich einen anderen Namen? Warum haben meine Geschwister einen ganz normalen Namen und warum habe ich so einen außergewöhnlichen Namen? Und irgendwann habe ich mal diesen Namen gegoogelt, was Kendra bedeutet. Und Kendra bedeutet, die aus dem Feuer kommt. Und also wenn man das heutzutage zusammenfasst, da kriege ich jetzt schon wieder fast Tränen in den Augen und eine Gänsehaut wirklich von oben bis unten, ist es so, dass genau ab diesem Zeitpunkt, als ich vor diesem Spiegel stand, dass ich mein altes Leben habe gehen lassen und mein neues Leben konnte starten. Also die Kendra, die es vor der Diagnose gab, die gibt es nicht mehr. Ich habe mich wirklich um 360 Grad gedreht. Ich war vorher sehr zurückhaltend, sehr introvertiert und sehr auch, nicht ich, also auch auf jeden Fall ich bezogen und sehr auf das Aussehen fixiert, auch auf andere Sachen unter anderem, auch auf schöne Kleidung, Handtaschen, was auch immer. Und dieser Wandel daraus, der daraus entstanden ist, das aus diesem schüchternen Mädchen heute eben zu dieser erwachsenen Frau, die ihren Namen mit sich trägt, aber mit so viel Liebe und mit einer Riesenfreude jeden einzelnen Tag wirklich begrüßt und sehr, sehr dankbar ist, noch am Leben zu sein und auch genau weiß, wie es ist, andere Menschen gehen lassen zu müssen. Durch diese Community, wo ich eben schon seit 5 Jahren drin bin, habe ich sehr, sehr viele Frauen habe gehen lassen müssen und bin mir dessen auch bewusst und traue mich manchmal wirklich auch gar nicht, wenn jemand ganz Tolles gegangen ist oder wenn jemand gegangen ist, auf Instagram einen Post zu machen und zu schreiben, hey, mir geht's gut. Weil du weißt, es ist gerade jemand gegangen. Und dir geht es aber sehr gut und du hast dir gerade von deinem Frauenarzt wiederbekommen, hey, es ist alles super, du bist gesund, die Mammographie hat nichts ergeben und du bist 5 Jahre krebsfrei in diesem Sinne. Und das irgendwie, dieses Gleichgewicht, diese Balance zu finden, dann eben auch genau das zu dürfen unter anderem, ist immens wichtig, denn letztendlich weiß keiner, wie lange wir hier auf der Erde bleiben und das ist auch gut so, dass wir das nicht wissen. Deswegen ist es auch für mich ganz wichtig zu sagen, diese Krebsdiagnose, ich kann immer nur von mir sprechen. Ich möchte auch keinen anderen Menschen irgendwas in den Mund legen, das werde ich auch nicht tun. Ich verurteile keine Menschen mehr, ich beurteile keine Menschen mehr. Es ist aber ganz, ganz wichtig, zu wissen, dass für mich Krebs die zweite Chance war und ist vor allem und dass ich sehr, sehr dankbar bin, diese Diagnose bekommen zu haben, aber auch nur, weil ich eben diese Geschichte mit mir rumgetragen habe.
Hast du denn damals, als du deinen Unfall hattest, da hat deine Mutter noch gelebt, oder?
Ja. Mhm.
Hast du mit ihr darüber gesprochen?
Nein.
Also habt ihr insgesamt miteinander gesprochen, was passiert und was das auch mit dir macht und so weiter?
Ja, leider nämlich gar nicht. Das war auch das, warum ich meinen Kindern sofort die Wahrheit gesagt habe. Mhm. Und was mir ganz, ganz wichtig war, ich war die Einzige aus der Familie, weil ich angeblich mit 17 noch zu jung war, die nicht wusste, außer dass ich es ja selber geträumt habe, aber es hat niemand mit mir gesprochen. Und das ist so wichtig, mit anderen zu sprechen, auch mit kleineren Kindern zu sprechen, ihnen dann eben kindgerecht zu erklären, hey, was passiert denn hier? Warum verliert Mama denn jetzt die Haare? Warum muss Mama so oft ins Krankenhaus? Und wie ist das denn überhaupt? Bei uns wurde damals nicht über dieses Thema gesprochen, auch als Mama dann gestorben ist. Also als ich diesen Schrägstrich-Unfall hatte, war ich 6 Wochen lang im Krankenhaus. Ich wurde ja wieder zusammengeflickt, 8 Stunden eine Notoperation und musste wieder neu laufen lernen. Ich saß im Rollstuhl selber. Und bin aber sehr schnell wieder geheilt. Also ich hatte sehr, sehr gute Knochen, die sehr schnell wieder zusammengewachsen sind. Und ich weiß noch, dass ich Mama zu dem Zeitpunkt war sie jeden Tag in einer Uniklinik in Münster und wurde jeden Tag dorthin gefahren, weil dort gerade eine neue Therapie ablief. Ich habe sie zu dem Zeitpunkt kaum gesehen. Und ich habe sie vielleicht noch, nachdem das passiert ist mit dem Schrägstrich, Unfall, habe ich sie vielleicht, wenn es hochkommt, noch 2-3 Mal gesehen, nicht öfters. Und ich weiß noch genau, dass ich an einem Wochenende nach Hause gekommen bin. Es war der 8. April. Und dann hat sie mich zu sich gerufen und hat zu mir gesagt, sie lag schon im Bett und hatte Morphiumpflaster drauf und hat sich zu mir gerufen und ich wusste genau, was kommt. Ich wusste es. Und sie sagte dann eben zu mir, Kendra, ich muss dir jetzt was erzählen. Und wir haben beide angefangen zu weinen, weil sie dann eben gesagt hat, dass sie sterben wird. Und 2 Tage später ist sie gestorben. Und auch danach, nach dem Tod, wurde nicht über den Tod von Mama gesprochen. Und das ist halt so, so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und das ist mir auch ein riesengroßes Bedürfnis. Deswegen mache ich wahrscheinlich alles, was ich gerade oder was ich selber tun kann, dann eben auch und was in meiner Macht selber steht, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, damit man eben diese Zeit, die einem bleibt, gemeinsam irgendwie sich noch schön machen kann, genießen kann oder was man dann eben auch noch alles erleben kann.
Ja. Ja, natürlich. Und vor allem gerade für so ein Kind, ich meine, wenn du warst noch so jung, das ist, ach Gott, das tut mir richtig weh, wenn ich das so höre. Das muss ja so furchtbar für dich gewesen sein. Und auch da hättet ihr ja beide vielleicht, ja, da habt ihr einfach wertvolle Zeit nicht genutzt, ja, deine Mutter und du.
Ja.
Also es heißt, du hattest diesen Unfall und es haben wirklich alle gedacht, das war ein Unfall.
Ja, genau, richtig, weil es war ja auch so, dass ein Auto mich überrollt hat, weil ich lag ja auf der Straße und dieses Auto hat ja auch, also der Autofahrer hat ja auch Fahrerflucht begonnen und hat mich dort liegen lassen. Und die Polizei, die hat sich sowas schon gedacht, aber es ist halt nie so richtig rausgekommen, weil mein Vater mir noch erzählt hat, also als ich meinem Vater die Wahrheit erzählt habe und ich so Angst hatte vor der Situation dann, als ich das gemacht habe. Ich hatte so eine Angst, verurteilt zu werden. Ich hatte so eine Angst, nicht mehr dazu zu gehören, ausgestoßen zu werden. Mhm. Habe ich wirklich diese Bürde auf mich genommen und habe die wirklich von 1999 bis fast 2020 mit mir rumgeschleppt, bis ich dann diese Erlösung hatte und die Wahrheit sagen konnte.
Ja, das war ja wahrscheinlich auch eine Erleichterung, ne? Also auch das mit deiner Familie darüber zu sprechen, oder?
Absolut, ja. Also definitiv, also das war so eine Erleichterung und ich weiß nicht, wie viele Tränen geflossen sind, aber als mein Vater dann auch noch zu mir gesagt hat, dass er es die ganze Zeit wusste, da dachte ich mir auch so, oh, super, da hätte ich mir das Ganze auch sparen können, weil die Polizisten das damals zu ihm gesagt haben, ob es sein könnte, dass seine Tochter dann eben einen Suizidversuch versucht hat und mein Vater dann aber auch sagte, naja, sie hat auch zu dem Zeitpunkt Tabletten genommen und ist schon zweimal vorher einfach auf einer Straße umgekippt und deswegen ist es fallen gelassen worden, sagen wir es mal so auf gut Deutsch gesagt.
Boah, dabei war es ja ein totaler Schrei nach Hilfe, ja.
Ja, genau, richtig.
Wie ist denn jetzt das Verhältnis zu deinem Vater?
Also jetzt ist das Verhältnis sehr gut zu meinem Vater und sehr liebevoll auch unter anderem. Ich habe akzeptiert, dass er eine neue Frau hat. Das habe ich damals natürlich auch nicht gemacht. Mir ging es alles viel zu schnell. Und wir haben ein liebevolles Verhältnis und das ist, also ich weiß bis heute, dass meine Mama da ganz viel mit zu tun hatte und dass sie im Hintergrund oder vom Himmel aus dann eben diese Fäden gespannt hat, damit alles wieder gut wird in diesem Sinne, genau, ja.
Hast du denn noch dann seit deiner Krebserkrankung auch irgendwie so eine, so eine Erfahrung, weiß ich nicht, vielleicht in der Meditation gemacht oder so, dass du dich mit deiner Mutter ausgesprochen hast?
Mhm. Schon öfters. Also das auf jeden Fall auch, dass ich in der Meditation auch gegangen bin, in die Reisen zurückgegangen bin und ich habe ein ganz wundervolles Buch von ihr gefunden, wo ich bis heute nicht weiß, warum das in meinem Besitz war und zu einem passenden Zeitpunkt auch wirklich gefunden habe. Als ich gerade das Ganze aufgearbeitet habe, habe ich nämlich Seiten von ihrem Tagebuch gefunden. Und habe mich immer gewundert, warum ich so anders bin als meine Geschwister und warum ich eher so diese ruhigere Person war, sehr verbunden schon mit Tieren, mit der Natur war, sehr gerne in der Natur war, unter anderem auch, und da verweilen konnte, auch Ewigkeiten. Und da habe ich Seiten von ihr gefunden, wo sie wirklich versucht hat, diese Spiritualität zu leben in irgendeiner Art und Weise, nämlich als sie in einer privaten Reha-Klinik war und die Ärzte ihr damals schon gesagt haben, wenn sie ihr Leben nicht ändern zu 180 Grad oder zu 360 Grad, und ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und meine Mutter musste bei einem großen Haus den Haushalt schmeißen und war gar nicht richtig glücklich. Und die Ärzte haben schon zu ihr gesagt und sie hat es gewagt, dann eben auch mit ihrer Mutter darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, unter anderem für sich selber da zu sein. Und wenn dann aber zu diesen damaligen Zeiten natürlich keine Frage gesagt wird, dass sie nicht so wichtig ist, sondern dass wichtig ist, was der Mann sagt und wie es den Kindern geht und man selber eben nicht der wichtigste Mensch ist. Dann habe ich mich in diesem Moment so nah mit ihr gefühlt, unter anderem, und habe sie so sehr verstanden. Und das ist Wahnsinn, als ich diese Zeilen gelesen habe, dass sie im Kloster war, dass sie angefangen hat, auch mit Meditieren, mit Gedichten schreiben. Und das hat mich so nah ihr gebracht und dass ich eben auch endlich sie loslassen konnte, dass ich sie gehen lassen konnte dann eben, weil vorher habe ich sie ja die ganze Zeit immer festgehalten und habe ja gar nichts irgendwie akzeptiert, was neben irgendwie um mich herum passiert ist in irgendeiner Art und Weise, weil ich immer noch in dieser riesen Trauer war und in dieser riesen ich-bezogenen Bubble, sagen wir es mal so, weil andere haben ja auch getrauert. Mein Vater war in der Trauer, mein Bruder war in der Trauer, meine Schwester war in der Trauer. Es waren so viele in der Trauer, aber ich habe letztendlich gar keinen richtig an mich rangelassen.
Naja, das ist aber ja auch, glaube ich, ein ganz normales Verhalten für so einen jungen Menschen, ne? Als du dann als du selbst dann erkrankt warst, du hast ja irgendwann dann das alles aufgearbeitet, hast ja gesagt, und hast ja dann wahrscheinlich für dich auch irgendwann erkannt, dass auch du dein Leben ändern musst, um selbstbestimmt und glücklich weiterzuleben. Mhm. Wie hat dein Umfeld dann das aufgenommen, dass du dich selber so verändert hast?
Also es sind viele Menschen gegangen, wo ich aber dann auch erkannt habe, hey, das waren vorher auch nicht richtige Freunde, weil sonst wären sie da geblieben. Ich musste viele Menschen gehen, aber dadurch, dass ich diese Menschen gehen lassen musste, sind natürlich auch viele wundervolle neue Menschen in mein Leben getreten. Und also auch gerade durch die Krankheit lernt man so viele tolle Menschen kennen und man weiß dann eben auch, was echte Freundschaft bedeutet. Und ich habe mit vielen aus der Community ein sehr gutes Verhältnis, aber du lernst eben auch andere Menschen wieder, die sich vorher vielleicht nicht mehr bei dir gemeldet haben und die sich dann wieder gemeldet haben, auch wieder neu kennen. Und heutzutage bin ich sehr, sehr glücklich, diesen Weg gegangen zu sein und diesen Weg eben, was das Thema Spiritualität angeht, auch weiterzutragen, jeden Tag zu meditieren, jeden Tag in die Dankbarkeit zu gehen und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir hier sind, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir eben ein Dach über den Kopf haben, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, dass es uns gut geht und dass es ein wahrer Luxus letztendlich ist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt nur noch mit solchen Menschen zu tun habe. Ich habe aber auch gelernt, den Menschen nicht zu verurteilen oder zu beurteilen. Also sprich, letztendlich weiß ich nie, was hinter einem Menschen steckt, welche Geschichte er trägt, warum er so reagiert. Das ist so, dass man eben auch vieles daraus dann erkennen kann, wieso diese Person so reagiert und dass es letztendlich gar nicht mit einem selber zu tun hat, sondern immer nur mit derjenigen Person, die eben so reagiert oder eben so spricht. Und das hat mir so gut geholfen. Das hat mich auch sehr, sehr durch viele, viele Zeiten auch getragen, würde ich sagen.
Und inwiefern ist dein Leben, also abgesehen von der Spiritualität, ist dein Leben jetzt anders als vorher? Hast du, wie viele andere auch, deinen Job gewechselt? Also, weiß ich nicht, nutzt du die Zeit, die du hast, mehr, um auch mit dir allein sein zu können? Und wie hat sich deine Partnerschaft auch verändert?
Ja, also was das Thema Partnerschaft angeht, ist es wirklich so, wir waren vorher schon ein sehr glückliches Pärchen und sehr harmonisch miteinander und auch noch immer sehr verliebt. Aber ich würde sagen, durch die Krebserkrankung habe ich nochmal gesehen, dass mein Mann wirklich der Fels in der Brandung ist und dass ich mich auf ihn zu 1000% in jeglicher Situation verlassen kann. Er steht zu 1000% hinter mir, steht zu jedem Projekt, was ich mache, hinter mir, auch wenn ich auf die Nase fliege. Dann sagt er auch, ich habe es dir doch gesagt, aber er geht trotzdem mit mir diesen Weg und wir haben ein ganz, ganz wundervolles Verhältnis miteinander und auch eben, was dieses Intime angeht, sich auch zu öffnen, weil wie oft höre ich das auch, dass viele Frauen sich gar nicht mehr trauen, ihrem Körper überhaupt zu öffnen, sich ihrem Mann zu öffnen, über diese Themen zu sprechen, sich selber zu akzeptieren, diese Sexualität, das ist so ein riesengroßes Thema, gerade in der Antihormontherapie, was diese Tabletten mit einem machen, was diese Antihormontherapie mit der Partnerschaft auch machen und das ist so ein riesengroßes Gebiet dann eben auch und wir haben eben gelernt, darüber zu sprechen, zu kommunizieren, auch zu sagen, was wünschst du dir denn genau oder wo möchtest du denn gerne genau gestreichelt werden und da sind so viele wunderschöne Dinge seitdem passiert, dass ich sagen würde, dass wir uns nochmal ineinander verliebt haben und dass es so, so wichtig ist, einen Partner an seiner Seite zu haben. Also das definitiv. Und was zu dem Beruflichen angeht, ich habe mich eigentlich so ein bisschen geweigert, in die Krebsszene beruflich reinzugehen und habe versucht, andere Jobs anzunehmen. Aber letztendlich wurde ich immer wieder da reingeworfen. bis ich dann akzeptiert habe, okay, gut, dann ist das mein Weg, das ist auch völlig in Ordnung so. Und heutzutage liebe ich es, mit anderen Menschen zu arbeiten, also auch mit, ich arbeite ja für den Verein unter anderem Discovering Hands, und Discovering Hands ist bildet blinde Frauen eben aus zu taktilen Untersucherinnen, zu medizinischen taktilen Untersucherinnen, und ich bin dort für die Moderation zuständig bei den Webinaren und darf eben andere Mitarbeiter von Unternehmen schulen, zusammen mit einer blinden Kollegin von mir. Und das ist so, so schön, wenn man aus einem Webinar rausgeht und weiß, wie viele Frauen jetzt etwas mitgenommen haben, wie viele Frauen sich jetzt mit der Brust auskennen und auch selber eine TBU, eine taktile Brustuntersuchung vornehmen, unter anderem, die meistens auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Und mein anderer Job, in dem ich bin, der hat jetzt zwar weniger mit Krebs zu tun, aber eben auch in irgendeiner Art und Weise schon, weil es ist eben hochwirksame Biokosmetik. Und ich arbeite bei der Firma Noeli, und da weiß ich, dass wir eben nur wirklich mit dass alles in Deutschland produziert wird und dass es ganz, ganz tolle Produkte sind, unter anderem auch, die auch Frauen vor allem, wenn sie eben eine Krebsdiagnose hatten und ihnen die Haare ausgefallen sind, dass man eben mit diesen Produkten dann auch wieder die Reinheit bekommt und mit den Pflanzenhaarfarben, die wir eben herstellen, eben sich was Gutes tut. Und ich habe gelernt, wie schädlich überhaupt die Chemie ist, die wir uns da auf den Kopf klatschen, wie schlimm auch letztendlich die Medikamente von der Chemotherapie sind, wie lange es dauert, bis das aus dem Körper ausgeleitet wird und was das eben auch mit unseren ganzen Zellen macht. Und letztendlich schließt sich dieser Kreis dann wieder, und ich bin immer noch in dieser Krebsbubble. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil ich liebe es, mit anderen Menschen zu sprechen. Ich liebe es, die Geschichten von anderen Menschen zu hören. Und ich finde, es sollte noch viel mehr über dieses Thema gesprochen werden. Wir haben Gott sei Dank jetzt 2023, aber letztendlich ist es ja eigentlich immer nur dieser pinke Oktober, wo gerade über das Thema Brustkrebs gesprochen wird. Es ist immer nur ein Monat, wo Eierstockkrebs ist, ein Monat dieses, ein Monat das. Aber letztendlich passiert es ja jeden einzelnen Tag, wenn wir davon ausgehen, wenn wir jetzt nur von Brustkrebs ausgehen, dass 194 Frauen am Tag an Brustkrebs erkranken. Das sind 70.000 Frauen in Deutschland, und so viele sind so jung, und dass wir da eben was ändern können, wenn wir noch bewusster werden, wenn wir darüber aber auch mal sprechen, hey, wie wichtig ist es denn überhaupt, die spirituelle Welt mit der Schulmedizin zu verbinden, wo ich jetzt auch gerade in meinem Buch drüber schreibe. Ich bin ja gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Und wie wichtig es ist, eben diese Symbiose zu erschaffen und dass man eben das so gut verbinden kann, und dass es so viel damit zu tun hat, wie ist dein Mindset, wenn du eine Diagnose bekommst? Schaust du dir den kompletten Beipackzettel an und schaust du dir ungefähr 10 Seiten von der Chemotherapie an, was alles passiert? Oder vertraust du dem Ganzen und denkst dir, okay, gut, wir gucken einfach mal. Letztendlich ist jeder Mensch ja unterschiedlich und jeder Mensch reagiert auch anders. Deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig zu sagen, der Mann im weißen Kittel gibt dem doch nicht die Macht, sondern schau einfach, vertraue dir und geh gestärkt in jede Therapie, in jede Operation rein. Und Ich finde, wenn wir das alles so ein bisschen beherzigen würden, wenn wir die Dankbarkeit mehr in unser Leben lassen würden, dann wäre so vieles einfacher. Weil klar gibt es Tage, die sind scheiße, aber es gibt keinen einzigen Tag, wo es 24 Stunden, der nur scheiße ist. Also das kann mir kein Mensch erzählen. Und wenn wir da schon so ein bisschen anfangen, mit der Dankbarkeit in den Tag zu starten, mit der Dankbarkeit den Tag auch zu beenden und vor allem nicht sofort morgens auf sein Handy zu gucken, sondern erstmal aus dem Fenster zu gucken oder eine Meditation zu machen oder etwas Schönes, eine kleine Sporteinheit, ein bisschen Yoga, dann beginnt der Tag schon ganz, ganz anders.
Ja. Ja, hätte ich auch sagen können, alles, was du jetzt aufgezählt hast. Schön. Aber tatsächlich merke ich, dass ich auch damit, dass ich meinen Tag zum Beispiel so beginne und meinen Tag auch so beende, dass es in meinem Umfeld nicht immer auf Verständnis trifft.
Ja.
Weißt du, das meinte ich vorhin. Und ich glaube, also viele meiner Kunden erzählen das ja auch, dass sie für sich selber schon irgendwie spüren, wie der Weg sein könnte oder sein sollte, werden aber von ihrem Umfeld so beeinflusst, dass sie sich dann gar nicht trauen, auf sich selbst zu hören. Und gerade, also ich persönlich finde auch, dass man viel mehr in sich hineinschauen sollte. Man darf das, man darf auf sich selbst hören. Ja. Man muss nicht das eins zu eins übernehmen, was einem die Ärzte vorschlagen.
Nee.
Aber viele werden doch in ihrem Umfeld noch stark kritisiert, wenn sie nicht diesen Weg wählen, den der Arzt beispielsweise vorgeschlagen hat. Und auch da ist es ja wieder so, wenn wir alle mehr auf uns selbst hören würden, könnten wir auch viel toleranter anderen gegenüber sein.
Absolut.
Und viel mehr andere darin bestärken, ihren eigenen Weg zu finden. Ne?
Ja, definitiv, ja.
Super wichtig, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast. Und auch vorhin, wo du das mit deinem Mann erzählt hast, da merkt man auch mal wieder, wie wichtig miteinander sprechen ist. Und ich glaube auch, das dürfen ganz viele Menschen für sich selbst noch lernen, dass miteinander sprechen. Ich meine, man kann ja nicht davon ausgehen, dass der andere weiß, was man möchte, wenn man es nicht kommuniziert. Ja.
Eben. Und das führt dann ja meistens immer zu irgendwelchen Streitigkeiten. Dann redet man mal einen Tag miteinander nicht. Dann redet man 48 Stunden nicht miteinander. Aber letztendlich ist es ja alles nur ein Missverständnis. Weil wie du es ja auch sagst, wie soll der Mensch das denn wissen, wenn du nicht mit ihm redest?
Ja, und das dann natürlich auch bei vielen Frauen die Beziehung, diese Krebsdiagnose nicht übersteht. Das ist vielleicht auch zum Teil dem geschuldet, dass man einfach nicht richtig miteinander spricht.
Ja. Ja.
Da habe ich auch ganz oft schon das Thema gehabt, dass auch der Partner von einer Krebspatientin beispielsweise, dass der ja vielleicht auch gar nicht weiß, wohin mit seiner Trauer und wohin mit seinen Fragen und so weiter. Ne? Ja. Also auch da dürfen wir vielleicht auch alle noch ein Stückchen dazu beitragen, dass auch die Menschen abgeholt werden, die jetzt nicht direkt persönlich betroffen sind, aber die indirekt ja betroffen sind.
Ja.
Gerade wo die Zahlen unfassbar hoch sind, das wusste ich gar nicht. 194 Frauen am Tag ist echt Hammer.
Ja, tendenziell steigend.
Ja, Wahnsinn. Und vor allem, also es ist mein Gefühl, dass die Frauen immer jünger werden.
Ja. Ja.
Das ist auch das, was ich in meinen Foto-Events sehe, dass das immer irgendwie jüngere Frauen werden, die daran teilnehmen.
Ja. Das ist so, definitiv. Und da dürfen wir aber auch immer noch viel lernen, weil das würde ich auch gerne noch mitgeben. Gerade wir Frauen jetzt im Jahr 2023 oder so, wir geben uns so viel Druck selber. Wir wollen die perfekte Ehefrau sein, wir wollen die perfekte Mutter sein, wir wollen aber auch perfekt gestylt sein und zum Sport wollen wir auch noch. Irgendwie müssen wir unseren Beruf ja auch noch unter einem Hut bekommen und die Wohnung soll natürlich auch noch top sein. Wie willst du das denn machen, wenn der Tag nur 24 Stunden hat? Dieses Perfekte, das ist heutzutage so krass, so wichtig, diese Insta-Welt unter anderem auch, dieses Beauty hier, Diät da, das. Und immer auch schön aussehen, für den Mann auch noch schick sein und alles, das Essen hergerichtet haben. Und man vergisst sich letztendlich selber. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, eben ich sage immer so schön, ich bin unperfekt und ich liebe es. Also ich bin nicht die perfekte Ehefrau und ich bin nicht die perfekte Mutter. Im Gegenteil, ich bin ein bisschen chaotisch und alles und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, wenn wir diesen Druck rausnehmen, dann wäre es so viel leichter. Wen interessiert es denn, wie die Wohnung aussieht? Das ist ja letztendlich, sind es ja nur unsere eigenen Gedanken. Und natürlich ist es wichtig, dass wir auch Sport machen und dass wir uns auch gesund ernähren, aber es ist doch noch so viel mehr. Es ist doch auch eben der Genuss am Essen und wie schön es ist, eben ein leckeres Eis zu essen oder mit einer Freundin einen Cocktail trinken zu gehen und eben sich das auch erlauben zu dürfen oder auch, wie oft höre ich es, was ich mir vorher auch nicht erlaubt habe, bevor ich die Diagnose bekommen hatte, einfach auf dem Sofa zu sitzen und mal gar nichts zu machen oder sich ein Buch zu nehmen oder mal was zu schauen. Das erlauben wir uns ja letztendlich gar nicht mehr. Wir müssen ja immer 24/7 wie so ein Duracell-Häschen durch die Gegend rennen. Und das ist so oft, ist das auch ein Teil, der dazu beitragen kann, eben eine Krebsdiagnose zu bekommen oder jegliche andere Krankheit, weil man eben diesem ganzen Druck einfach nicht mehr standhält. Die Seele schreit und schreit und schreit und wir hören aber einfach nicht darauf. Deswegen ist es auch mein Lieblingsspruch immer, die Seele sagt zum Körper, sie hört einfach nicht auf mich. Tu irgendetwas, dass sie auf uns hört. Ich kann nicht mehr. Und dann kommt dieser Breakdown und dieser Breakdown muss so krass kommen, aber wie viele Erkenntnisse hattest du schon vorher? Also wie viele Male gab es denn vorher schon so kleine Anzeichen, die wir aber einfach nicht hören oder die wir einfach nicht sehen wollen, wo wir einfach nur achtlos drüber stapfen, bis eben dieser Urknall kommen muss?
Ja. Genau. Und wenn wir nämlich vorher schon mehr auf uns hören, auf unseren Körper hören, auf unsere innere Stimme, dann kommt das möglicherweise gar nicht erst zu diesem lauten Knall. Und das ist ja das, was wir, was wir natürlich alle anstreben, ne? Ach, liebe Kendra, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall bei mir noch eine Weile nachklingen. Vor allem finde ich total spannend, dass ja auch deine Mutter das scheinbar schon für sich erkannt hatte.
Ja, aber nicht leben durfte.
Nicht leben oder es sich nicht erlaubt hat zu leben.
Ja.
Krass. Mhm. Aber auch da haben sich die Zeiten ja geändert und es ist, man muss auch nicht irgendeiner Norm entsprechen. Mhm. Und das ist auch das, was mich auch echt richtig sauer macht, wenn ich daran denke, dass unsere Kinder, also ich zum Beispiel habe eine 12-jährige Tochter, ich will gar nicht, dass die diesen Ganzen so ausgesetzt ist und für sich entscheidet, doch, ich muss einer Norm entsprechen und ich möchte nicht, dass mein Bauch zu dick ist, weil andere könnten denken, mein Bauch ist zu dick, sowas in der Art,
Ja.
Also indem wir es selber mehr leben und mehr auf uns achten und gelassener sind mit uns selbst, desto mehr bestärken wir ja auch die nächste Generation,
absolut,
sie selbst sein zu können.
Ja.
Von daher vielen Dank für deine Worte.
Sehr und gerne.
Ich freue mich, dass wir den Termin gefunden haben und miteinander sprechen konnten. Dankeschön.
Ich mich auch. Ich danke dir, liebe Franziska. Es war ein ganz, ganz wundervolles Gespräch.
Wie immer hoffe ich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und Kendra dir mit ihrer Geschichte auch ein wenig Mut geben konnte. Das Thema Dankbarkeit ist so groß und wertvoll für uns, für unser Leben und für die Heilung. Auch ich bin der Meinung, dass Spiritualität gelebt werden darf und finde es so wichtig, in jedem Tag auch die schönen Momente zu sehen. Zu diesem Thema passt ganz großartig die Folge 20 mit Glückstrainerin Katharina Mühl, die ebenfalls davon überzeugt ist, dass ein positives Mindset dabei helfen kann, ein glückliches Leben zu führen. Alle Infos über Kendra findest du auf Instagram @KendraZwiebka und auf Facebook. Ihren großartigen Mutmacher-Podcast Krebs als zweite Chance gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Lass ihr auch super gerne eine Bewertung da und abonniere ihren Kanal. Wenn du gern mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest oder du vielleicht auch deine eigene Geschichte im Podcast erzählen willst, dann findest du alle Infos auf www.franziskagünterfotografie.de oder auf www.schönundstark.de. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse mir auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. So hilfst du dabei, dem Podcast Lebe selbstvoll und das wichtige Thema, über das wir hier sprechen, nämlich Frauen mit Krebs, weiter in die Welt zu tragen. Ich freue mich auch riesig, wenn du deine Gedanken zur Folge auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir teilst und wir uns zu dem Thema austauschen können. Ich wünsche dir alles Gute, lebe selbstvoll, deine Franziska.